Liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, verehrte Damen und Herren, am 12. Mai 2010 hat der Heilige Vater, Papst Benedikt XVI., in der Dreifaltigkeitskirche zu Fatima einen Weiheakt der Priester an das unbefleckte Herz Mariä vollzogen. Am 11. Juni hat er diesen gemeinsam mit den ca. 15.000 anwesenden Priestern auf dem Petersplatz in Rom zum Abschluss des Priesterjahres wiederholt, nachdem die Priester zuvor ihre Weiheversprechen öffentlich erneuert hatten. In dem Gebet, das der Stellvertreter Christi auf Erden als Pontifex Maximus, also als der oberste Priester auf Erden dabei, im eigenen Namen und im Namen aller 410.000 Priester der katholischen Kirche gesprochen hat, heißt es unter anderem: Maria, unbefleckte Mutter, an diesem Ort der Gnade, an dem die Liebe deines Sohnes Jesus, des ewigen hohen Priesters, uns Priester zusammengerufen hat, weihen wir uns deinem mütterlichen Herzen, um treu den Willen des Vaters zu erfüllen. Hilf uns mit deiner mütterlichen Fürsprache, dass wir dieser erhabenen Berufung nie untreu werden, dass wir unserem Egoismus nicht nachgeben, noch den Schmeicheleien der Welt und den Verlockungen des Bösen. Von dir geführt, wollen wir Apostel der göttlichen Barmherzigkeit sein und voll Freude jeden Tag das heilige Opfer des Altares feiern und allen, die darum bitten, das Sakrament der Versöhnung spenden. Fürsprecherin und Mittlerin der Gnaden, du bist hineingenommen in die einzige universale Mittlerschaft Christi. Erflehe uns von Gott ein völlig neues Herz, das Gott mit all seiner Kraft liebt und der Menschheit dient wie du. Mit diesem Akt des Anvertrauens und der Weihe wollen wir dich auf tiefere und vollständigere Weise für immer und ganz in unser Leben als Menschen und Priester hineinnehmen. Und dann abschließend: deine Gegenwart lasse die Wüste unserer Einsamkeit neu erblühen und die Sonne über unseren Dunkelheiten leuchten und bringe nach dem Sturm die Ruhe zurück, damit jeder Mensch das Heil des Herrn sehe, das den Namen und das Gesicht Jesu trägt, der sich in unseren Herzen widerspiegelt, da sie stets eins mit dem Deinen sind. Der Sturm, von dem der Heilige Vater spricht, war jener Orkan der medialen Entrüstung, der unter anderem durch das Bekanntwerden schwerster Vergehen hervorgerufen worden war, die unter anderem von Priestern begangen worden sind. In der ersten Jahreshälfte 2010 war dieser Sturm bei uns in Deutschland auf seinem Höhepunkt. Er fand weltweites Echo, nicht zuletzt deswegen, weil er in der Heimat von Papst Benedikt tobte und dabei auch versucht wurde, den Papst selbst für mitschuldig zu erklären. Das Priesterjahr schien damit eigentlich gescheitert und in sein Gegenteil gekehrt. Was war die Antwort des Papstes? Die Weihe der Priester an Maria. Benedikt XVI. Hat damit einen Schritt getan, den vor ihm in ähnlich brisanten Situationen schon verschiedene seiner Vorgänger im Petrusamt gesetzt hatten. Am 31. Oktober 1942 hatte Papst Pius XII. Zunächst in der Radioansprache Regina del Santissimo Rosario erstmals öffentlich die ganze Welt dem unbefleckten Herzen Mariä geweiht. Er hat diesen Akt dann feierlich am 8. Dezember 1942 im Petersdom erneuert. Das geschah auf dem Höhepunkt des Zweiten Weltkrieges. Der selige Papst Johannes Paul II. Hat am 8. Dezember 1978, also keine zwei Monate nach seiner Wahl zum Oberhirten, in Santa Maria Maggiore die Weihe sowohl für sich persönlich als auch für die Kirche vollzogen und sie dann bei seinem ersten Besuch in Polen am 6. Juni 1979 in Częstochowa erneuert. Damals betete er: Erhabene Mutter der Kirche, dir weihe ich mich nochmals als Knecht deiner mütterlichen Liebe, totus tuus, ganz dein. Dir weihe ich die Menschheit und alle Menschen, meine Brüder, alle Völker und Nationen. Dir weihe ich Europa und alle anderen Erdteile. Dir weihe ich Rom und Polen durch deinen Diener mit einem neuen Band der Liebe vereint. Mutter, nimm uns an. Mutter, verlass uns nicht. Mutter, führe uns. Das war 10 Jahre vor dem Fall der Berliner Mauer. Die vertrauensvolle und uneingeschränkte Hingabe an Maria, die in seinem Wahlspruch Totus Tuus zum Ausdruck kommt, hat Johannes Paul II. Oft wiederholt. Am 25. März 1984 vollzog er die Weihe der Menschen und Völker an das unbefleckte Herz Maria in geistlicher Einheit mit allen Bischöfen der Kirche, er hatte sie vorher darum gebeten, vor der Fatima-Madonna, die er eigens aus Portugal auf den Petersplatz nach Rom hatte bringen lassen. 5 Jahre später hatte Europa ein anderes Gesicht. Für die dauerhafte christliche Erneuerung des Kontinents empfahl dieser weitsichtige Papst in seinem nachsynodalen Schreiben Ecclesia in Europa vom 28. Juni 2003: Kirche in Europa, richte deinen betrachtenden Blick weiterhin auf Maria und erkenne, dass sie mütterlich und teilnahmsvoll anwesend ist bei den vielfältigen und schwierigen Problemen, die heute das Leben der Einzelnen, der Familien und der Völker begleiten. Und dass sie die Helferin des christlichen Volkes in dem unaufhörlichen Kampf zwischen Gut und Böse ist, damit es nicht falle oder, wenn gefallen, wieder aufstehe. Vertrauen wir ihr die Zukunft der Kirche in Europa und die Zukunft aller Frauen und Männer dieses Kontinents an. Liebe Hörer, der Papst ist gewissermaßen der erste Vorbeter des Volkes Gottes auf Erden. Wenn er als sichtbares Oberhaupt der Kirche sich selbst und bestimmte Menschen bzw. die ganze Menschheit Maria weiht, dann ist das für uns als katholische Christen nicht einfach eine historische Notiz, die wir mehr oder weniger interessiert zur Kenntnis nehmen können, sondern dann ist ein solcher Akt zugleich Vorbild und Verpflichtung. Die genannten Beispiele zeigen, als Reaktion auf besondere geschichtliche Herausforderungen im Leben der Kirche und der Menschheitsfamilie haben Pius XII., Johannes Paul II. Und Benedikt XVI. Unter anderem mit der Weihe an Maria geantwortet. Was dies für gläubige Katholiken bedeutet, dazu möchte ich in den folgenden Punkten einige Überlegungen vortragen. Erstens, was bedeutet Weihe an Maria? Der theologische Begriff Weihe meint zunächst allgemein einen Ritus, in dem eine Sache oder Person in besonderer Weise für Gott ausgesondert und in Dienst gestellt wird. Marienweihe ist dementsprechend eine besondere Art der Marienverehrung, in der ein Gegenstand, zum Beispiel eine Kirche oder eine Person, der Gottesmutter und damit letztlich Gott selbst hingegeben und übereignet wird. Der Vollzug geschieht in einem Weihegebet, in dem neben der Verehrung Mariens und der vertrauenden Hingabe an sie die Bitte um ihren Segen und Schutz zum Ausdruck gebracht wird. In unserem Zusammenhang hier meinen wir nicht die Weihe von Gegenständen an Maria, sondern die Weihe von Personen. Dabei können wir unterscheiden, ob sich jemand selbst aktiv Maria weiht oder ob eine bzw. mehrere andere Personen passiv durch einen Dritten Maria geweiht werden. Wie die eingangs zitierten Beispiele der Päpste zeigen, sind beide Formen auch in einem einzigen Weihegebet oder Vollzug möglich. Dennoch ist es sinnvoll, sie in ihrem Wesen und in ihren Wirkungen zu unterscheiden. A. Die persönliche Weihe an Maria. Wenn ich mich selbst Maria weihe, dann ist dies zunächst sicher eine besonders intensive Bitte um ihren Schutz und Beistand. Schon die Weihe von Kirchengebäuden an die Gottesmutter, die mit dem Konzil von Ephesus 431 nachweisbar werden, zeigen, dass über die aktuelle Bitte um Mariens Schutz hinaus mit der Weihe eine bleibende und objektive Wirkung gemeint ist, die in einer besonderen Beziehung dessen, was Maria geweiht worden ist, zu ihr besteht. Diese Beziehung ist tiefer und intensiver, wenn sich eine Person oder eine Personengruppe, zum Beispiel ein Orden oder eine marianische Kongregation, durch die Weihe ganz und bleibend an Maria bindet. Denn damit wird einerseits eine Hochschätzung Mariens und die Anerkennung ihrer besonderen Stellung als Königin und Gnadenvermittlerin im Heilsplan Gottes verbunden, wie auch andererseits die Verpflichtung, ihr in ganz besonderer Weise zu gehören, das heißt, sich und sein Leben ihr zu übereignen. Durch eine solche Weihe wird eine besondere Bindung, ein Bund zwischen Maria und dem, der sich weiht, gestiftet, und zwar durch eine persönliche Entscheidung, ein zweiseitiges persönliches Band geknüpft. In diesem Zusammenhang taucht häufig der Einwand auf, ob eine solche Ganzhingabe nicht ausschließlich Gott gebührt und Maria, die ein Geschöpf Gottes ist und bleibt, nicht der falsche Adressat sei. Diese Frage ist nicht unberechtigt. Sie klärt sich, wenn deutlich wird, dass die Weihe an Maria nicht bei ihr stehen bleibt, sondern letztlich auf Gott selbst ausgerichtet ist. Nur er, der Schöpfer und Erhalter des natürlichen Lebens wie des übernatürlichen Gnadenlebens, kann Ziel einer solchen Ganzhingabe sein. Weil Gott Maria aber einen einzigartigen Platz in seinen Heilsplänen gegeben hat und weil sie als Mutter Christi sowie als Mutter der Christen bei der objektiven Erlösung der Welt wie auch beim Empfang des neuen Lebens aus der Taufe bei jedem einzelnen Christen aktiv mitgewirkt hat, darum hat sie einen gottgewollten Anteil an der Vermittlung des Gnadenlebens. Jeder Getaufte steht also bereits in einem besonderen persönlichen Verhältnis zu Maria, auch wenn ihm dies selbst nicht bewusst ist, wie zum Beispiel einem gerade getauften Säugling. Darum ruft das Zweite Vatikanische Konzil in Erinnerung, dass die Verehrung Mariens als Mutter Christi und Mutter der Christgläubigen in der Ordnung der Gnade zu den notwendigen Lebensäußerungen der Kirche und zu den Pflichten jedes erlösten Menschen gehört. In der Weihe an Maria wird diese ihre besondere Stellung in der Heilsordnung von Seiten des sich Weihenden ausdrücklich anerkannt und in Anspruch genommen. Maria empfängt dabei nicht um ihrer selbst willen die Weihehingabe des Menschen, sondern insofern sie Christusträgerin und Christusvermittlerin ist. Durch die Weihe an sie soll die Verbundenheit mit Jesus Christus vertieft werden im Sinne des bekannten Wortes durch Maria zu Jesus. Besonders der heilige Ludwig Maria Grignion de Montfort hat herausgestellt, dass die Weihe an Maria zu einer größeren Christusnähe und Christusverähnlichung führen soll. Er drückt dies zum Beispiel in dem Satz aus: Je mehr eine Seele Maria geweiht ist, umso mehr gehört sie Jesus Christus. Dabei richtet sich die Weihe durchaus an die Person Mariens, sonst würde keine personale Beziehung zu ihr entstehen. Aber die Weihe richtet sich an sie als eine Person, zu der wesentlich ihre Verbindung mit Christus gehört. Weil Maria zugleich Urbild und Mutter der Kirche ist, bedeutet Marienweihe auch immer eine tiefere Bindung an die Kirche und die Verpflichtung, Maria in der Kirche tiefer zu lieben. Insofern Marias mütterliche Sorge sich aber nicht nur auf bestimmte einzelne Menschen, sondern auf alle Christen, ja, auf alle Menschen bezieht, gewinnt derjenige, der sich bewusst Maria weiht, Anteil an ihrer Sorge um das Heil der anderen. Daraus ergibt sich dann die Bereitschaft und die Verpflichtung, sich nicht nur für das eigene Heil, sondern auch für die Rettung der anderen Menschen durch Gebet, Opfer und gegebenenfalls weitere Formen des Apostolates einzusetzen. Und damit kommen wir B, zur stellvertretenden Weihe anderer Personen an Maria. Weil Maria als Mutter Christi des Erlösers, als Mutter der Kirche, als Königin der Heiligen und Gnadenvermittlerin nicht nur ein persönliches Verhältnis zu jedem einzelnen Erlösten hat, sondern zugleich auch Mutter bzw. Herz des ganzen mystischen Leibes Christi der Kirche ist, darum kann die persönliche Bindung an Maria nicht von dem Ziel getrennt werden, dass auch die anderen Menschen das Heil finden. Anschaulicher ausgedrückt, ich kann mich nicht damit zufrieden geben, dass ich selbst durch meine Bindung an Maria tiefer mit Jesus Christus verbunden bin, wenn ich zugleich, gerade durch meine tiefere Bindung in der Weihe an Maria, ihre mütterliche Sorge verspüre, dass auch diejenigen zu Christus als Heiland finden, die ihm noch fern sind. Dabei kann ich die freie Entscheidung des anderen nicht überspringen oder schlechthin ersetzen. Insofern eine Selbstverpflichtung mit der Weihe verbunden ist, kann ich sie nur in begrenzter Weise stellvertretend für andere Personen vornehmen. Dies ist aber vor allem dann möglich, wenn derjenige, der eine solche Weihe für Dritte vornimmt, eine besondere Verantwortung für diese Dritten hat und zeitweise oder dauerhaft in ihrem Namen handeln kann. Das ist etwa bei Eltern der Fall, die für ihr Kind wichtige Entscheidungen treffen und zum Teil treffen müssen, ohne das Kind nach dem eigenen Willen fragen zu können. So treffen die Eltern bei der Säuglingstaufe die unwiderrufliche Entscheidung, dass ihr Kind eine für die Ewigkeit bleibende, tiefe seelische Prägung erfährt und für immer dem Kreis derer angehören wird, die aus dem Wasser und dem Heiligen Geist das neue Leben der Gnade empfangen haben. Weder durch einen Kirchenaustritt oder eine andere schwere Sünde, noch durch irgendeinen Akt kann das rückgängig gemacht werden. Indem die Eltern stellvertretend für das Kind entscheiden, dass es getauft wird und gemeinsam mit den Paten an der Stelle des Täuflings das Taufversprechen ablegen, entmündigen sie den ihrer Sorge anvertrauten Menschen nicht, sondern lassen ihn die nach seiner Geburt wichtigste und wertvollste Gabe empfangen, die es in diesem Zustand erhalten kann, den Beginn des ewigen Lebens. Sie tragen so gerade dazu bei, dass dieses Geschöpf durch die Befreiung von der Erbschuld und die Hilfe der Gnade jene Freiheit der Kinder Gottes erlangen kann, die von der Sklaverei und Knechtschaft der Sünde, vom Ausgeliefertsein an die Kräfte der gefallenen Natur entbindet. Da der Empfang und die Bewahrung der Taufgnade der sichere Weg zum Heil ist, sind katholische Eltern nach dem Kirchenrecht sogar verpflichtet, ihr Kind möglichst bald nach der Geburt taufen zu lassen. Indem sie dieser Liebespflicht nachkommen, sorgen sie in verantwortlicher Weise für den ihnen anvertrauten Menschen. Wenn die Weihe an Jesus durch Maria nach dem heiligen Grignion von Montfort ein leichter, kurzer, vollkommener und sicherer Weg zu Christus und damit zum ewigen Leben darstellt, dann ist es naheliegend, dass Eltern gerade ihre Kinder gerne der Gottesmutter weihen und anempfehlen. Aus einem Rituale von Cambrai vom Jahr 1600 ist folgendes an Christus gerichtete Gebet bekannt, das offenbar von einem Priester vielleicht im Zusammenhang mit der Taufe gesprochen war. Wir bitten dich, sieh auf die Unschuld des dir dargebrachten Kindes und die Frömmigkeit seiner Eltern. Gütig segne es durch meinen Dienst zur Ehre Mariens, der es mit ganzer Hingabe geweiht wird. Der von Johannes Paul II. Im Jahr 2001 zum Kardinal erhobene Theologe Leo Schefzig, der mehrfach auch auf dieser Akademie gesprochen hat, ist davon überzeugt, dass auch eine solche stellvertretende Übergabe nicht ohne objektive Wirkung bleiben kann, entsprechend der aufrichtigen und guten Tat derjenigen, die hier handeln, besonders wenn dies durch einen Amtsträger und Vertreter der Kirche im Namen der Kirche geschieht. Das gilt in ähnlicher Weise dann auch von anderen kollektiven Weihen, die im Namen der Kirche vollzogen werden. Zum Beispiel die erwähnten Weltweihen an das unbefleckte Herz Mariens durch Papst Pius XII. Und Johannes Paul II. Sowie der Priester durch Benedikt XVI. Insofern diese Weihen aus jeweils bestimmten geschichtlichen Situationen heraus erfolgt und auch durch entsprechende Formulierungen im jeweiligen Weihegebet daran gebunden sind, können sie nicht einfach zu jeder Zeit eingesetzt und unterschiedslos wiederholt werden. Bei einer Marienweihe als Empfehlung von Sündern und Ungläubigen treten die Momente der Aussonderung und Selbstverpflichtung deutlich zugunsten einer inständigen Bitte um die Hilfe Mariens bei der Bekehrung der Genannten zurück. Solche Weihen, die ihrer Natur nach in erster Linie Ausdruck intensiver Bitten sind, können dementsprechend auch durchaus häufiger wiederholt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diejenigen, die eine solche stellvertretende Weihe vornehmen, dies redlicherweise nur dann tun sollten, wenn sie bereit sind, die ausgesprochene Hingabe an Christus durch Maria vor allem in ihrem eigenen Leben anzustreben und durch Gebet, Opfer und gegebenenfalls auch weitere Schritte das Ihrige dazu beizutragen, dass die von ihnen stellvertretend Geweihten dann auch zum Glauben und zu einer entsprechenden Lebenspraxis geführt werden. Kardinal Schefzig erklärt, der Vollzug einer solchen Weltweihe setzt bei denen, die sie vollziehen, einen lebendigen Christus- und Marienglauben voraus, aber auch die Gesinnung des tätigen Apostolats. Wo diese vorhanden sind und in Bezug auf die ganze Kirche, darf daran kein Zweifel sein, behalten solche Weihungen auch heute noch ihren Sinn, selbst wenn sie als unmittelbares und sichtbares Ergebnis weniger erbringen sollten. Für beide Formen der Marienweihe, die aktive und die passive, hält derselbe Theologe fest, eine innere Strahlkraft solcher Geschehnisse auf die Kirche kann nicht ausbleiben. Kraft des Stellvertretungsgedankens kann der Marienweihe aber auch eine Wirkung selbst auf die vielen Einzelnen nicht abgesprochen werden, welche um diesen Glauben nicht wissen. Ihnen gegenüber wird Maria durch die Marienweihe in ihrer Stellung als Mutter der Menschen bestätigt und bekräftigt. So ist es auch folgerichtig, dass die Väter des Zweiten Vatikanischen Konzils im Dekret über das Apostolat der gläubigen Laien, Apostolicam Actuositatem, Maria als Vorbild anführen und in Nummer 4 festhalten: Alle sollen sie innig verehren und ihr Leben und ihr Apostolat ihrer mütterlichen Sorge empfehlen. Die hier im lateinischen Originaltext verwendete Formulierung »commendare« empfehlen kommt der Sache nach einer Empfehlung des Konzils zur Marienweihe sehr nahe. Schauen wir zweitens auf aktuelle Herausforderungen im Leben der Kirche. Wenn die Päpste angesichts aktueller geschichtlicher Herausforderungen bis in die jüngste Zeit hinein die Weihe an Maria als eine angemessene und wirksame Antwort gewählt haben, dann besteht für uns als Glieder der Kirche die moralische Pflicht, die damit einhergehende Bindung mit zu übernehmen. Das bedeutet, dass insbesondere die Priester aufgerufen sind, die im Jahr 2010 vom Heiligen Vater in Anwesenheit zahlreicher Bischöfe und Priester in Rom stellvertretend vollzogene Weihe innerlich und wenn möglich auch äußerlich nachzuvollziehen. So hat etwa der Erzbischof von Köln das Weihegebet von Papst Benedikt als Gebetszettel herausgegeben und bei Begegnungen mit Priestern seiner Diözese gemeinsam mit ihnen wiederholt. Darüber hinaus stellt sich für uns alle die Frage, ob nicht auch heute besondere Herausforderungen auf den Ebenen bestehen, die unserem Handlungsspielraum anvertraut sind und die es nahelegen, die Möglichkeiten der Marienweihe aufzugreifen. Es sollen beispielhaft nur zwei solcher Herausforderungen genannt werden. A. Die mangelnde Weitergabe des Glaubens an die nächsten Generationen. Wer die Sorge zahlreicher Eltern und Großeltern über die religiöse Entfremdung ihrer Kinder und Enkel kennt und wer durch die statistischen Erhebungen weiß, wie schwer es in einem massiv säkularisierten Umfeld heute ist, den Zugang zu einem lebendigen Christusglauben zu ermöglichen, der erkennt darin eine gewaltige Herausforderung an die Kirche unserer Zeit, nicht zuletzt in Deutschland und ganz Europa. Die jüngst am 21. September 2010 erfolgte Einrichtung eines eigenen päpstlichen Rates zur Neuevangelisierung ehemals christlicher Völker belegt dies ebenfalls. In Deutschland gehören zurzeit nur noch rund 30% der Bevölkerung der katholischen Kirche formal an. Weitere 30% sind protestantisch. Die Zahl der sonntäglichen Messbesucher ist in den Jahren 1990 bis 2009 von 21,9 auf 13% dramatisch zurückgegangen, Tendenz weiter deutlich fallend. Dass dies keineswegs normal ist oder so sein muss, zeigt zum Beispiel die Situation in Indien oder vielen Ländern Afrikas, wo nahezu 100% der katholischen Christen am Sonntag die Heilige Messe besuchen, soweit ihnen dies physisch möglich ist. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Kirchenaustritte in Deutschland sprunghaft gestiegen, zum Teil um mehr als 40%. B. Die mangelnde Einheit im Glauben. Es gibt deutliche Anzeichen dafür, dass viele Personen, die hierzulande formal Mitglied der katholischen Kirche sind, wesentliche Elemente des Glaubens nicht akzeptieren. Angesichts der großen Zahl derjenigen, die mehr oder weniger regelmäßig sonntags die Heilige Kommunion empfangen und der gleichzeitig im Vergleich dazu äußerst geringen Zahl derjenigen, die das Bußsakrament aufsuchen, drängen sich Zweifel an der rechten inneren Haltung und damit letztlich auch am Glauben vieler Gottesdienstbesucher an die wahre, wirkliche und wesenhafte Gegenwart Jesu Christi in der heiligen Eucharistie auf. Wer fest davon überzeugt ist, dass es der Mensch gewordene Gottessohn mit Leib und Seele, mit Gottheit und Menschheit ist, der in der heiligen Hostie empfangen wird, der wird die Notwendigkeit einer angemessenen Vorbereitung auf diese Begegnung leichter einsehen. Wer dagegen meint, in der Eucharistiefeier letztlich nur gesegnetes Brot zu erhalten, der wird kaum verstehen, warum dann nicht jeder im Gottesdienst Anwesende an diesem Zeichen der Gemeinschaft ohne weitere Voraussetzungen teilnehmen können soll. Die äußeren Zeichen der Ehrfurcht, wie Stille im Gotteshaus, Kniebeuge vor dem Tabernakel und vieles mehr in diesem Bereich, werden in der Praxis immer weniger selbstverständlich und sind damit ein Indiz für das Schwinden auch der inneren Ehrfurcht. Umfragen belegen, dass der für die Integrität des Credos wesentliche Glaube an die jungfräuliche Empfängnis und Geburt Jesu aus Maria, seine leibliche Auferstehung aus dem Grab und die Erwartung eines persönlichen Gerichts nach dem Tod mit der Scheidung in Seligkeit, Reinigungsort und Verdammnis auch unter katholischen Kirchensteuerzahlern keineswegs mehr allgemein akzeptiert ist. Auseinandersetzungen wie solche um das sogenannte Theologenmemorandum belegen, dass die Polarisierungstendenzen innerhalb der Katholiken in Deutschland weiter zunehmen. Nur diese zwei Beobachtungen dürften bereits ausreichen, um von einer wirklich ernsten, wenn nicht schon dramatischen Situation der Kirche hierzulande sprechen zu können. Das Vorbild der Päpste regt dazu an, unter den Antwortmöglichkeiten auf diese Herausforderungen auch die Weihe an Maria zu bedenken. Die Erwartungen an andere sind leicht zu erheben, aber sie besitzen wenig Glaubwürdigkeit, wenn der Handlungsspielraum im eigenen Verantwortungsbereich nicht genutzt wird. Darum sollen im nächsten Abschnitt einige Anregungen für die Belebung der Marienweihe im Leben der Familie, der Pfarreien und anderer Gemeinschaften aufgeführt werden. Drittens, praktische Anregungen. Zunächst A, Marienweihe im Kontext der Taufe. Im Taufritus gibt es am Ende den Hinweis, dass dort, wo es üblich ist, die Kinder nach der Taufe vor ein Marienbild zu bringen, dieser Brauch beibehalten werden soll. Die Feier der Taufe bietet eine gute Möglichkeit, auf das besondere persönliche Verhältnis jedes Christen zu Maria hinzuweisen und ihre mütterliche Zuständigkeit in Anspruch zu nehmen. Insofern der Getaufte in die Gemeinschaft der Kinder Gottes aufgenommen und durch die neue Geburt aus dem Wasser und dem Heiligen Geist Bruder bzw. Schwester Jesu geworden ist, tritt er auch in ein neues und engeres Verhältnis zu Maria, der Mutter Jesu. Vom Kreuz herab hat der sterbende Jesus in dem einen Jünger alle künftigen Glieder der Kirche der mütterlichen Sorge Mariens anvertraut. Dem Beispiel des Jüngers in Johannes 19, der Maria, wie es da heißt, in das Seine das heißt in sein Leben ganz und bleibend aufgenommen hat, diesem Beispiel zu folgen, gehört deswegen zur Ausgestaltung eines christlichen Lebensvollzugs. Es ist sehr sinnvoll, wenn dies im Rahmen der Tauffeier einen besonderen Ausdruck findet, indem der Neugetaufte von seinen Eltern und Paten vor das Bild der Gottesmutter gebracht und ihr dort im Sinne des oben zitierten Gebetes aus dem Rituale von Cambrai vom Zelebranten der Tauffeier und damit im Namen der Kirche anempfohlen wird. Wenn die Eltern bzw. Paten es wünschen, könnte diese Anempfehlung auch schon den Charakter einer stellvertretenden Weihe haben, die freilich dann auch die Bereitschaft der Bezugs- und Erziehungspersonen beinhalten würde, dem heranwachsenden Getauften zu einer persönlichen Übernahme dieses Weiheverhältnisses in analoger Weise zu helfen, wie sie ja ohnehin ihm helfen sollen, das eigene Getauftsein zu verstehen und zu leben. Die häufig empfohlene Feier des Jahrestages der Taufe, die etwa durch das jährliche Entzünden der Taufkerze einen sichtbaren Ausdruck finden kann, könnte dann gut durch die Erneuerung der Empfehlung an Maria bzw. der im Rahmen der Tauffeier vollzogenen Weihe ausgestaltet werden. B. Kinder zu Maria als geistlicher Mutter hinführen. Der Gedanke der geistlichen Mutterschaft Mariens kann gerade Kindern gut vermittelt werden, indem die marianischen Feste bewusst als Feste der himmlischen Mutter gefeiert werden. Auch sie bieten für die Erneuerung und Vertiefung des besonderen persönlichen Verhältnisses gute Möglichkeiten, wie Kinder ja auch sinnvollerweise dazu angehalten werden sollen, könnten, die besonderen Jahrestage ihrer leiblichen Mutter festlich zu begehen. Wie die Liebe zur irdischen Mutter sich nicht auf besondere Tage beschränkt, so sollten auch die Äußerungen der Liebe zu Maria als geistlicher Mutter nicht auf einige wenige Gelegenheiten beschränkt werden. Es gibt schon mal die Vorstellung, als dürfe man nur im Mai bestimmte Marienlieder singen oder als könnte man eigentlich nur im Oktober den Rosenkranz beten. Wie für ein Kind der tägliche Gruß und das Gespräch mit der Mutter eine Selbstverständlichkeit und für eine gesunde menschliche Entwicklung in gewissem Sinne notwendig sind, so stellt die tägliche Kontaktaufnahme durch ein marianisches Gebet, wie etwa das Gegrüßet seist du Maria, für die religiöse Erziehung ein Grundelement dar, das freilich heute immer weniger selbstverständlich ist. Wenn mit der Taufe oder später etwa im Rahmen der Erstkommunionfeier eine Weihe des Kindes an Maria vollzogen worden ist, dann ist es sehr sinnvoll, diese Art der besonderen Weihe und Hingabe auch durch ein entsprechendes Erneuerungsgebet lebendig zu halten. Hier bietet sich vor allem das bekannte, von dem italienischen Jesuiten Nicola Zucchi, gestorben 1670, stammende Gebet »O meine Gebieterin, o meine Mutter« an. Leider gehört es nicht zu den im Handbuch der Ablässe verzeichneten und besonders empfohlenen Mariengebeten. Im Stammteil des Gotteslobes ist es als Teil der Marienandacht unter Nummer 783,4 aber immerhin zu finden. Eine gewisse Alternative kann hier auch das nach dem Ave Maria älteste Mariengebet unter deinem Schutz und Schirm sein, das in seiner frühesten bekannten Form aus dem 3., 4. Jahrhundert stammt und im Gotteslob unter Nummer 32,3 zu den Grundgebeten zu Maria gezählt wird. Es ist zwar kein ausdrückliches Weihegebet, drückt aber mit den Worten »Wir fliehen unter deinen Schutz und Schirm« zumindest den Gedanken des Schutzsuchens aus, und ist in dieser Formulierung zugleich eine Hinwendung und Selbstübergabe, zumindest implizit, denn wenn ich wohin fliehe, fliehe ich ganz und nicht nur zum Teil. Ich nehme alles Wesentliche mit auf meine Flucht. Und deswegen ist ja die Schutzmantel Madonna ein so beliebtes Motiv. In jedem Fall ist es ratsam, zur Weihe bzw. zur häufigeren Weiheerneuerung ein Gebet zu wählen, das die kirchliche Druckerlaubnis, also das Imprimatur, besitzt und damit zugleich auch eine zumindest grundsätzliche Gewähr für eine rechtgläubige Formulierung bietet. Andere Gelegenheiten, sich Maria in besonderer Weise anzuempfehlen oder auch zu weihen, stellen etwa die Erfahrung einer bedrohlichen Krankheit dar, wobei die auf die Fürbitte der Gottesmutter erlangte Genesung aus einer solchen Krankheit Anlass für einen entsprechenden Dank bzw. die Erneuerung der Marienweihe ist. C. Marienweihe als Teil einer vorgeburtlichen Erziehung. In der modernen Pädagogik und Psychologie wird zunehmend die Bedeutung der vorgeburtlichen Zeit für die spätere Entwicklung des Kindes entdeckt. Nicht nur die emotionalen Stimmungen der Mutter, wie Freude, Angst, Stress oder Zufriedenheit, haben Einfluss auf die Art und Weise, wie das Kind sich unter dem Herzen der Mutter entwickelt, sondern auch die Art der Musik, der Mutter und damit Kind ausgesetzt sind, sollen nachweisbare Spuren im Gehirn des Embryos hinterlassen. Gut nachvollziehbar ist die Erfahrung, dass ein Kind, das von seinen Eltern, insbesondere von seiner Mutter, nicht gewollt war, und vielleicht sogar einem ernsthaften Versuch der Abtreibung ausgesetzt worden ist, in seiner späteren Entwicklung von solchen Eindrücken erkennbar geprägt sein kann, aber auch die Situation eines Kindes, das unter allen Umständen gezeugt bzw. mittels vielleicht der künstlichen Befruchtung hat hergestellt werden müssen, um dem Anspruch und den Erwartungen der Eltern zu entsprechen, kann für seine Lebensgeschichte zu bleibenden Spuren führen. Wenn es also eine vorgeburtliche Erziehung im Allgemeinen gibt, dann ist auch eine vorgeburtliche religiöse Erziehung möglich. Wenn eine Familie zum Beispiel jeden Sonntag oder auch an Werktagen die Heilige Messe mitfeiert und die Mutter dann auch während der Schwangerschaft mit ihrem noch ungeborenen Kind an der Liturgie teilnimmt, dürften manche Eindrücke des Gotteshauses, wie zum Beispiel das Orgelspiel, für das Kind später leichter aufzunehmen sein als dann, wenn es noch gar keine Erfahrung mit einem gottesdienstlichen Raum und einer liturgischen Feier gemacht hat. Jedenfalls ist grundsätzlich auch eine Marienweihe von Kindern vor der Geburt denkbar, da Maria unter dem Kreuz nicht nur die Mutter der Getauften, sondern aller Menschen geworden ist. Im Alten Testament ist eine solche vorgeburtliche Weihe in der Praxis Hannas greifbar, die in Samuel 1,11 den Sohn, den sie von Gott erbittet, im Vorgriff auf die Erhörung ihres Gebetes bereits dem Dienst vor Gott weiht. Sicher gilt es hier, das Moment der personalen Freiheit eines unmündigen Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren. Das bedeutet, dass eine solch frühe Weihe stets mit dem aufrichtigen Willen einhergeht, der heranwachsenden und später herangewachsenen Person die Möglichkeit einer eigenen Stellungnahme zu dem zu lassen, was Eltern im Bewusstsein ihrer Verantwortung und zugleich in Anerkenntnis der Reichweite ihrer Entscheidungen vollziehen. So kann zum Beispiel das Gelübde, ein noch nicht geborenes oder noch unmündiges Kind Gott zu weihen, die Bereitschaft beinhalten, einem Ruf Gottes zu einem gottgeweihten Leben als Priester oder Ordenschrist keine Hindernisse in den Weg zu legen und durch eine gute religiöse Erziehung zu fördern. Eine solche Förderung kann und darf aber nicht die eigene Entscheidung des Betreffenden, ob und wie er auf einen möglichen Ruf Gottes antwortet, ersetzen. Vielmehr wird die rechte Erziehung darin bestehen, dazu anzuleiten, den Willen Gottes als oberste Richtschnur aller Entscheidungen zu ergründen und zu befolgen. Auch Samuel wurde dazu erzogen und musste dann, als er zwar noch jung, aber alt genug geworden war, seine eigene Antwort auf den ihm mitgeteilten Willen Gottes geben. Schließlich D. gemeinsame Vorbereitung auf eine Marienweihe in der Familie, der Pfarrei oder einer anderen kirchlichen Gruppe. Es wurde schon darauf hingewiesen, dass es nicht nur die persönliche Einzelweihe an Maria oder die stellvertretende Weihe anderer Personen gibt, sondern dass es auch möglich ist, dass eine bestimmte Gemeinschaft sich gemeinsam und bewusst der Gottesmutter weiht. Das kann eine Familie sein, eine Pfarrei oder auch eine andere religiöse Gruppe. Der heilige Pfarrer von Ars, Jean-Marie Vianney, hat dies auf der Ebene seiner Pfarrei durchgeführt. Er war von Kind auf ein großer Marienverehrer und bekannte, dass seine Liebe zu Maria vom Herzen seiner leiblichen Mutter in sein eigenes Herz übergegangen und die Liebe zu Maria seine älteste Liebe sei. Das Ave Maria hatte er gelernt, indem er seine Hände in die Hände seiner Mutter gelegt und ihr dann die Worte des Ave Maria nachgesprochen hat. Die erste Kapelle, die er an die in Ars vorhandene Pfarrkirche anbaute, weihte er der Gottesmutter. Später hat er die Namen seiner Pfarrangehörigen aufgeschrieben und sie symbolisch in ein herzförmiges Gefäß gegeben, das er dann der Marienstatue in der Pfarrkirche um den Hals hängte. Auf diese sinnenfällige Weise hat er seine Pfarrkinder der Gottesmutter buchstäblich ans bzw. ins Herz gelegt und damit den Sinn der Weihe gut zum Ausdruck gebracht. In Österreich hat im Jahr 2009 die Diözese Feldkirch eine 33-tägige Vorbereitung auf die Erneuerung des Taufversprechens an Jesus durch die Hände Mariens angeboten, die im Jahr 2010 wiederholt und dann ebenfalls von der Diözese St. Pölten aufgegriffen worden ist. Vom 5. November bis 8. Dezember 2010 haben sich mehr als 7.000 Personen schriftlich angemeldet und auf einen geistlichen Weg gemacht, auf dem sie jeden Tag anhand entsprechender Betrachtungs- und Gebetstexte die Marienweihe im Sinne des heiligen Ludwig Maria Grignion vorbereitet haben, die dann in zentralen Kirchen der Bistümer am 8. Dezember gemeinsam vollzogen werden konnte. Für die Kinder gab es ein eigenes entsprechendes Begleitheft. Solche Materialien sind sicher geeignet, wenn eine Familie oder eine andere Gruppe einen solchen Weg gemeinsam gehen möchte. Dabei sollte auch hier natürlich die Freiheit der einzelnen Mitglieder gebührend berücksichtigt werden. Schließlich Marienweihe in einer geistlichen Gemeinschaft. Es gibt eine sehr große Zahl geistlicher Gemeinschaften wie Orden, marianische Kongregationen oder andere nationale und internationale Vereinigungen von Gläubigen, zu deren Geist und Proprium es gehört, sich Maria zu weihen. Hier seien stellvertretend für viele andere nur einige an Mitgliedern besonders zahlreiche Gruppen erwähnt. Zu ihnen gehört die Blaue Armee Mariens, die 1947 in den Vereinigten Staaten von Amerika von Pfarrer Harold Cogan gegründet wurde und heute den Namen Fatima-Weltapostolat unserer lieben Frau trägt. Zu dieser Gemeinschaft gehören heute in 120 Ländern insgesamt rund 22 Millionen Mitglieder. In Deutschland sind es ca. 40.000. Die Marianischen Kongregationen sind aus einer Initiative des belgischen Jesuiten Jean Leonie am Collegium Romanum 1563 in Rom entstanden. Im Zuge der Reformen nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wandelte sich das Ziel der Kongregationen von der Marienverehrung hin zu der Übung der geistlichen Exerzitien nach dem heiligen Ignatius von Loyola. Der Name wurde geändert in Gemeinschaft christlichen Lebens. Zahlreiche marianische Kongregationen haben diese Änderungen allerdings nicht mitvollzogen, sondern bestehen bis heute unter dem vertrauten Namen weiter. Es gibt zurzeit 79 solcher Kongregationen, die rund 80.000 Mitglieder weltweit zählen. Die von Pater Josef Kentenich gegründete Schönstadtbewegung bzw. Familie setzt sich föderativ aus mehreren selbstständigen Gemeinschaften zusammen. Ihre Mitglieder müssen keinen formellen Aufnahmeantrag stellen, sondern gehen mit einer Weihe an Jesus durch Maria das sogenannte Liebesbündnis ein. Die Bewegung stützt sich auf rund 200 Schönstatt-Heiligtümer in mehr als 60 Ländern. Mit ihrer marianisch ausgerichteten Spiritualität berührt sie mehrere hunderttausend Personen. Und in der Schönstattbewegung ist das Gebet, was vorhin schon zitiert wurde, O meine Gebieterin, O meine Mutter, als die sogenannte kleine Weihe sehr verbreitet und wird über den Kreis dieser Bewegung hinaus auch empfohlen. Wenn wir viertens versuchen, aus diesen Gedanken ein Resümee zu ziehen, dann können wir das in folgenden 10 Punkten festhalten. Erstens, die Weihe an Maria besitzt ein biblisches Fundament, das sich nicht zuletzt auf die Worte des sterbenden Jesus am Kreuz an seine Mutter und den Jünger stützt. Zweitens, der Gedanke einer Übergabe des eigenen Lebens an Maria findet sich in Gebeten seit dem 3. bzw. 4. Jahrhundert und ist bis heute fester und weit verbreiteter Bestandteil der Volksfrömmigkeit. Drittens, letzter Adressat einer Marienweihe ist Gott als Geber und Erhalter des Lebens. Viertens, durch die Weihe an Maria wird ihre besondere Stellung und bleibende Aufgabe im Heilswerk Gottes anerkannt und in Anspruch genommen. Fünftens, mit der persönlichen Weihe an Maria ist eine unlösbare apostolische Dimension verbunden. Sechstens, eine stellvertretende Weihe anderer Personen an Maria ist möglich und sinnvoll, wobei die je eigene persönliche Freiheit zu respektieren und zu schützen ist. Siebtens, das Beispiel bedeutender Heiliger ermutigt und empfiehlt die eigene und die stellvertretende Weihe anderer an Maria. Achtens, die Empfehlung des eigenen Lebens und des Apostolats der Laien an Maria entspricht sowohl dem Wortlaut als auch dem Geist des Konzils im Sinne einer Hermeneutik der Kontinuität. Neuntens, die Kirche in Deutschland steht vor gewaltigen Herausforderungen. Deswegen zehntens, es ist klug, dem Beispiel des Papstes und seiner Vorgänger zu folgen, sich selbst und diejenigen der Gottesmutter zu weihen, für die ich Verantwortung trage. Wenn wir selbst diese Erkenntnisse für unser eigenes Glaubensleben nutzen und fruchtbar machen, dann werden wir wirksam dazu beitragen, dass der in Gebetsform ausgedrückte und damit bereits schon in die Tat überführte Wunsch Papst Benedikt XVI. An Maria sich über den Kreis der Priester hinaus erfüllt. Deine Gegenwart lasse die Wüste unserer Einsamkeit neu erblühen und die Sonne über unseren Dunkelheiten leuchten und bringe nach dem Sturm die Ruhe zurück, damit jeder Mensch das Heil des Herrn sehe, das den Namen und das Gesicht Jesu trägt, der sich in unseren Herzen widerspiegelt, da sie stets eins mit dem Deinen sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.